aus den Berichten von den Kindern und Jugendlichen mitbekommen haben, ist, dass der Herr zweierlei wirkt. Er wirkt einmal unsere Beziehung mit ihm, aber auch eine Beziehung untereinander. Und darum soll es heute dann auch gehen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten den Römerbrief betrachtet und kommen jetzt zu dem letzten Kapitel, Römer Kapitel 16. Wir wollen jetzt sehen, was ist ihm jetzt noch so wichtig, dass er sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich diesen Durchlauf gemacht. Ich habe angefangen, in den ersten drei Kapiteln zu beschreiben, dass wie wir als Menschen durch die Sünde von Gott getrennt sind. Und dann hat er beschrieben, wie wir errettet werden können durch Glauben an Jesus Christus in den Kapiteln 4 und 5. Dann hat er weiter fortgeführt und gesagt, in den Kapiteln 6 bis 8, was das dann jetzt für unser tägliches Leben bedeutet und wie wir neu wandeln können, wie wir verändert leben können. Dann hat er eine Ausführung gemacht, was das mit Israel bedeutet und dass Gott auch ihnen gegenüber weiterhin treu ist in den Kapiteln 9 bis 11. Dann hat er beschrieben, wie wir dann leben sollen, auch in dem Miteinander, wie das praktisch aussieht in den Kapiteln 12 bis 15. Und dann kommt er zu Kapitel 16, sein letztes Kapitel. Was fügt er jetzt noch hinzu? Was ist in dem theologischsten von allen Briefen, die wir haben, was ist ihm noch so wichtig zu sagen? Bevor ich aufhöre, das will ich euch noch mitgeben. Lass es uns lesen, Römer Kapitel 16, und ich lese zuerst die ersten 16 Verse. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Prissa und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihr eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epinetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens in Christus ist. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und sein und meine Mutter. Grüßt Asynkretus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Wir lesen das, und das ist vielleicht gerade ein Abschnitt, das war der Grund, warum ich das nicht als Bibelleser habe vorlesen lassen, weil ich das keinem zumuten wollte, all diese Namen zu üben. Aber was sagt uns das? Manchmal, wenn wir so eine Namensliste sagen, du überfliegst sie und sagst, okay, kenne ich nicht, keine Ahnung, betrifft mich nicht, aber er möchte zeigen, wir sollen die Geschwister schätzen. Wir haben die längste Liste von Grüßen überhaupt in der Schrift. Und die meisten davon kennen wir nicht und wissen auch nichts weiter. Viele von ihnen kommen nur hier vor. Und so will ich mich auch nicht an Spekulationen beteiligen. Wer waren jetzt genau diese Personen und woher kommen sie? Aber was bemerkenswert ist, ist das persönliche Interesse an den Geschwistern. Du bist Gott nicht egal. Er listet sie in diesem Brief, der so viel Theologie beinhaltet, der so genau beschreibt Gottes Wirken. Und er kommt zum Ende des Briefes und sagt, okay, ich möchte alle nochmal persönlich grüßen. Und ich bin mir nicht sicher, waren das jetzt alle in Rom, die Paulus irgendwie kannte? Oder war es nur ein Teil dessen? Das wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall nimmt er eine sehr lange Liste und sagt, ich möchte dieses an sie persönlich, diese Grüße ausrichten. Das heißt, es geht Gott nicht nur um die richtige Lehre sondern auch um den richtigen Umgang. Wir lesen in 1. Korinther 13, Vers 2, und ich habe es hier an der Leinwand. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Er hat diesen Brief geschrieben, wo sehr viel Lehre drin ist, wo er genau erklärt, was Gott vorhat, wie sein Plan mit uns Menschen aussieht. Aber dieser Plan ist nicht nur ein Dienstplan oder wie bei der Arbeit oder so ein Vorgehen, sondern dieser Plan geht um Personen. Und er listet diese hier auf und sagt, ich möchte, dass ihr versteht, es ist persönlich. Und er lässt sie ganz persönlich grüßen. Und wenn man es hier durchgeht, diese Liste, merkt man, dass am Anfang die Geschwister genauer beschrieben werden, mit Diensten erwähnt werden, aber später auch andere, einfach nur der Name, mehr wissen wir gar nicht von ihnen. Mit anderen Worten sehen wir aber auch, unser Wert besteht nicht in unserem Dienst, dennoch ist unser Dienst für den Herrn wertvoll. Okay? Warum sage ich das? Viele definieren sich über ihren Dienst. Ich habe einmal auf der Straße jemanden angesprochen und habe gesagt, kannst du mir sagen, für dich, was ist der Sinn des Lebens? Und er sagte zu mir, mein Sinn in meinem Leben ist meine Arbeit. Ich habe gefragt, ja, was arbeitest du denn? Er sagte, im Moment habe ich keine. Das ist problematisch. Wenn wir uns über einen Dienst definieren oder über unseren Reichtum, über unsere Familie, was ist, wenn das mal nicht so ist? Gott sieht unseren Wert nicht in dem, was du leisten kannst, sondern dass du ein Geschöpf bist, das er gemacht hat. Und wenn du sein Kind bist, das er erlöst hat, das er erkauft hat in Christus. Und deswegen ist jede Person wertvoll. Vom Kind im Mutterleib zu 106-Jährigen. Die können vielleicht nicht viel leisten, nicht viel bringen, aber gerade deswegen, denke ich, ist das für uns so wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich häufig über Leistung definiert. Was trägst du produktiv bei? Verstehe, das ist nicht Gottes Sichtweise. Er schätzt das hier und sagt, das haben die für mich getan und ich bin dankbar. Und diese Leute haben eine Gemeinde in ihrem Haus. Und er erwähnt das, das ist ein wertvoller Dienst. Aber unser Wert liegt nicht in unserer Leistung, sondern in Gottes Liebe uns gegenüber. Gott kümmert sich um jeden, nicht nur Leistungsträger. Trotzdem, lass uns einmal wenigstens ein paar herausgreifen. Er beginnt hier mit Phöbe und nennt sie eine Dienerin oder auch Diakonin der Gemeinde in Kenchrea, ein Vorort von Korinth. Sie war vermutlich diejenige, die diesen Brief überbracht hat, und es sagt hier, sie war vielen ein Beistand gewesen, Ende Vers 2. Auch mir selbst, schreibt Paulus. Okay. Beistand, das Wort hier ist eigentlich Patronin, also wir gehen davon aus, sie hat Leute beherbergt. Ja. In dem Sinne ein Beistand gewesen und hat sie zu sich eingeladen, hat sie versorgt. Nun, wird oft bei ihr dann gestritten, zu sagen, okay, Dienerin, Diakonin, hatte sie ein offizielles Amt? Das kann man nicht ganz sicher sagen. Es gibt gute Argumente für beide Seiten. Was wir sicher sagen können ist, Paulus hat sie geschätzt, auch für ihren Dienst, und dann auch die Geschwister gebeten, sie für sie zu sorgen. Und er schreibt das hier und sagte, Anfang Vers 2, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig. Auf eine Art und Weise, die angemessen ist, wie wir Gott gegenüber handeln sollen und unseren Geschwistern gegenüber. Dass ihr sie wirklich versorgt, wenn sie nach Rom kommt. Okay? Denn die gegenseitige Fürsorge soll uns als Geschwister charakterisieren. Dass wir nicht nur sagen, ja schön, die sind auch gläubig, dann muss ich mich um die nicht mehr kümmern, die sind ja schon errettet. Sondern im Gegenteil zu sagen, es sind meine Geschwister Und wenn ich mitbekomme, da ist eine Not, dann sorg für sie den Heiligen würdig. Gemäß dessen, wie es einem Kind Gottes gebührt. Wir lernen in unserem Merkvers gerade in 2. Korinther 5, dass wir Gesandte sind oder Botschafter sind an Christi Stadt. Okay? So, das einmal gibt uns den Auftrag zu sagen, ja, wir sollen diese Botschaft weitergeben. Aber das heißt auch, jeden Bruder, jede Schwester, die du triffst, die sind Botschafter an Christi Stelle. Okay? Und Paulus schreibt häufig den Leuten, empfangt sie, wie ihr mich empfangen würdet. Empfange die Geschwister, wie du Christus empfangen würdest, denn sie sind seine Botschafter. Unabhängig davon, wie lautstark sie diese Botschaft verkündigen. Okay? Nun, wenn sich bei dir ankündigen würde und sagte, du bekommst Besuch von dem Botschafter von Australien. Ich glaube, du würdest dich vorbereiten. Du würdest dafür sorgen, dass es ein würdiger Empfang ist, so gut das in unserem Rahmen möglich wäre. Wenn wir Geschwister begegnen, wenn wir sie einladen, die sind eigentlich höher als ein Botschafter von Australien, denn sie sind Botschafter des Herrn der Herren und König aller Könige. Sehen wir einander so? Sehen wir sie als wertvoll? Sehen wir, sagen, haben wir Gottes Perspektive? Gottes ultimative Ziel ist, dich und mich so zu gestalten, wie Christus war. Das ist sein Ziel mit uns. Okay? Das beinhaltet, dass ich diese Sichtweise habe, wie Christus es gesehen hat. Wie sieht Christus den Nächsten? Nun, wenn sie noch nicht errettet sind, sieht er sie wie verlorene Schafe ohne einen Hirten. Aber wenn sie errettet sind, er sieht sie als Heilige. Und er sieht Christus in uns. Okay? Und er möchte, dass wir auch diese Sicht haben aufeinander. Lass uns weiterkommen. Dann erwähnt er als nächstes Priscilla und Aquila, oder Prisca ist die Abkürzung hier. Lass uns ganz kurz schauen, wenn du deine Bibel dabei hast, in Apostelgeschichte 18, da finden wir sie beschrieben. Denn er kennt diese schon ein bisschen länger. Apostelgeschichte 18, zuerst die ersten drei Verse, dort ist die erste Begegnung mit ihnen. Also Paulus ging dann von Athen, kam nach Korinth, Vers 2, und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Also sie waren, in Rom hatten sie gelebt, hatten gearbeitet, wurden aber durch ein Dekret des Kaisers verbannt aus Rom, der hat nämlich alle Juden rausgeschmissen, weil es zu viel Unruhen gab, über einen gewissen Christus. Ja, ich glaube, es war einfach eine falsche Buchstabierung, ein Christus, der war dort diskutiert worden. Und dann hat er gesagt, das ist mir einfach zu viel Ärger, einfach haut alle ab. Okay? Und so kamen sie nach Korinth, dort hat er sie dann zuerst getroffen. Und dann, wenn du in Apostelgeschichte 18 schon bist, in Vers 26 kommt dann ein Apollos nach Ephesus, wo sie zu dem Zeitpunkt sind, und es heißt über diesen, er fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm das Wort Gottes genauer aus. Also, sie waren jetzt, waren Paulus begegnet, hatten ihn mit sich arbeiten lassen, sind dann wieder umgezogen und hören dann einen anderen Prediger und sagen, na, da ist viel Gutes dran, aber wir haben von Paulus schon einiges mehr gelernt. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir laden ihn zu uns ein und geben das weiter, was wir gelernt haben. Und rüsten ihn so aus, dass er noch besser dienen kann. Wir stehen nicht auf in der Gemeinde und sagen, also warte mal, du redest da ja ganz toll, aber da gibt es was du noch nicht so weißt und das war nicht ganz richtig. Ja, sondern sagen, komm her, wir wollen dir etwas zeigen. In Liebe lehren sie ihn mehr. Und wenn du schon eine Weile hier in der Gemeinde bist, du hast schon einiges gelernt. Ich bin nicht der irrigen Meinung, dass jeder alles behalten hat, was je gesagt wurde. Leute fragen mich manchmal, ja, was hast du vor 2 Wochen gepredigt? Da muss ich auch in meinen Notizen nachschauen. Ja, das meine ich nicht. Aber trotzdem haben wir einiges, das wir mitbekommen haben. Wo wir sagen, okay, das verstehe ich jetzt. Und er möchte, dass wir dieses dann auch anderen weitergeben. Heißt nicht, du musst einen Kurs lernen, aber du kannst deinen Nachbarn was erklären. Du kannst anderen, die neu im Glauben sind, beiseite nehmen und sagen, komm, lass mich dir dieses zeigen. Vielleicht auch einfach, dass du etwas in deiner stillen Zeit mit dem Herrn gelesen hast und sagst, oh, das hat mich so ermutigt. Wenn das der Fall ist, ich möchte dich ermutigen, sag's irgendwem weiter. Ob du es in deinen Status postest oder ob du einfach jemanden sagst, zu sagen, ich musste an dich denken bei diesem Vers, der hat mich ermutigt. Okay, lass mich das ein bisschen eingrenzen. Okay, nicht lesen zu sagen, oh, warte mal, der Vers ist genau für Thomas, ja, den schicke ich ihm, weil ihm das was sagt. Ja. Nein, was ich meine ist, dich hat etwas ermutigt und angesprochen und du weißt, vielleicht jemand ist, ist gerade entmutigt oder hat dir was berichtet, von wie es in seinem Leben ausschaut und sagst, oh, das wäre so ein Trost. Gib es weiter, dafür gibt uns der Herr es. Nun, Aquila und Priscilla, die haben dieses gemacht. Und er dankt ihnen und er grüßt sie. Und die Gemeinde, die sich jetzt wieder zurück in Rom bei ihnen versammelt. Über die anderen, ich habe den Namen vorhin schon vorgelesen, wird nicht viel gesagt. Außer wenn man diese Namen vergleicht, man kann sagen, dass sie unterschiedlicher Herkunft sind. Es sind jüdische Namen, griechische Namen, römische Namen. Und einiges waren eher typische Sklavennamen und anderes waren eher welche aus höherer Stellung. Was bedeutet, in dieser Gemeinde waren sie alle zusammen. Kein Unterschied, welcher sozialen, kulturellen Herkunft sie waren. Kein Unterschied, ob reich oder arm. Sie waren alle geliebte Geschwister in Christus. Lass uns nicht, wir haben gelesen, Gott möchte die Veränderung des Sinnes. Maxim, du hast es vorhin zitiert aus Römer 12,2. Ja, und Gott möchte diese Verwandlung des Sinnes, okay, dass wir nicht die Gesinnung, den Gedankengang der Welt weiter übernehmen, sondern uns wirklich verwandeln lassen und sagen, okay, ich sehe andere nicht, wie ich das vielleicht von früher gewohnt war, wie andere in der Nachbarschaft, in der Welt mich sehen, sondern ich sehe sie tatsächlich als meine Geschwister, wo wir vereint sind in Christus. Und sie alle werden hier persönlich gegrüßt. Und dann heißt es dann Vers 16, das wird dann auch immer häufig gefragt, ja, grüßt einander mit heiligen Kuss. Ist das jetzt eine Vorgabe für uns? Also gilt das für jeden und zu jeder Zeit? Wir haben das hier nicht so praktiziert. Und du merkst schon, wir sehen das nicht als eine Vorgabe, dass es in der Form gemacht werden muss, sondern das war die gängige Vorgehensweise damals und auch an einigen Orten heute. Ne? Also wenn du Frankreich oder im Vorderen Orient bist, ja, da ist ja häufig mit dieser Wangenküsschen. Das ist einfach die freundliche Begrüßung. Und er sagte, habt dieses herzliche Miteinander. Okay? Sagt nicht nur, ah, hallo, ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Ja? Sondern, wie würdest du deine leiblichen Geschwister empfangen? Wir sind eine Familie im Herrn. Okay? Tu es, aber tu es, er sagt, mit heiligen Kuss. Was ist der Unterschied zwischen einem heiligen Kuss und einem nicht heiligen Kuss? Es ist respektvoll, es ist die Aufrechterhaltung einer gewissen Distanz, es ist nicht das Gleiche wie ein Ehepaar, sondern es ist ein brüderliches, geschwisterliches Miteinander. Das ist, was er hier beschreibt. Wir sind miteinander verbunden und sollen diese Verbundenheit auch ausleben. Und dass wir einfach diesen Gedanken bei diesem Miteinander festhalten. Wir sollen so werden wie Christus. gehen wir miteinander so um, wie Christus mit uns umgeht? Ja, Christus ist so geduldig mit mir. Bin ich so geduldig mit dem, der neben mir sitzt? Oder hinter mir? Oder vor mir? Ja, Christus ermutigt mich. Ermutige ich andere? Ja, und hör mich, Rede, ich glaube, dieser Text, ich habe ihn jetzt schon eine Weile vorbereitet, ich nutze den nicht als Vorwurf irgendwem gegenüber. Es hat mich angesprochen zu sagen, achte darauf. Okay? Wir sind nicht einfach nur eine Gemeinde als irgendwie so eine Einheit, sondern diese Einheit besteht aus ganz vielen Individuen. Ja? Und dass wir einfach diese Fürsorge füreinander haben. Und wenn du etwas hast, warte nicht darauf unbedingt, dass ich irgendwann auf dich zukomme. Ich will es versuchen und das habe ich für mich mitgenommen. Ja, zu sagen, ich muss mehr noch dieses persönlich erfahren und Besuche machen. Aber wenn du etwas hast, bitte komm gerne darauf zu. Und sag, hey, ich brauche da ein Gespräch, ich brauche da einen Besuch. Dafür sind wir da. Ja, dass wir einfach dieses Miteinander haben. Dass wir es in uns einprägen, lass uns andere sehen und andere behandeln, wie Christus uns behandelt. Das ist, was, glaube ich, Paulus hier umgesetzt hat. Deswegen hat er sie mit Personen, mit Namen benannt. Weil Christus uns auch mit Namen gerufen hat. Er kennt dich persönlich. Er weiß, wer du bist. Er weiß, was du denkst. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß deine ganze Vergangenheit. Und wenn du sein Kind bist, hält er sie dir nicht mehr vor. Nicht als, du bist derjenige, der das alles schon gemacht hat. Ja, sondern, ja, ich weiß das, ich kenne dich, ich kenne, was das mit dir gemacht hat, aber ich habe dich lieb. Und ich habe am Kreuz für alle Schuld bezahlt. Aber was ist mit dem, was ich letzte Nacht gemacht habe? Auch dafür bin ich schon vor 2000 Jahren gestorben. Es ist vergeben. Wenn wir es noch nicht bekannt haben, wir müssen es bekennen, dass wir es bereinigen. Und er sagte, ich möchte das Beste für dich. Also schätze die Geschwister. Er hört dort nicht ganz auf. Er hat noch zwei weitere Elemente. Ich versuche mich kurz zu fassen. Verse 17 bis 19. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Zweitens, warne vor Gefahren. Paulus ist nicht so naiv zu denken, dass alle hier aufrichtig sind. Einige wollen eigene Anhänger anwerben, statt Jünger Jesu zu machen. Und er sagte, diese dienen ihrem eigenen Bauch. Sie dienen nicht dem Herrn Christus. Nun, wie erkenne ich hier den Unterschied? Man könnte ja denken zu sagen, naja, die haben irgendwie andere Motive. Aber er identifiziert sie nicht über ihre Motive, sondern, was hat er gesagt? Habt Acht auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße anrichten. Warum erkennt man sie? Weil Lehre und Leben eng miteinander zusammenhängen. Deswegen sollen wir auf solche achten, die davon abweichen, die nicht auf Christus verweisen, sondern auf irgendwelche Besonderheiten und sie meiden. Was sie sagen, klingt vielleicht ganz gut, aber wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Schrift ist, ist es verkehrt. Heute wird häufig gesagt, Lehre sollen wir nicht ganz so wichtig nehmen. Lehre trennt. Und die Bibel sagt, wahre Lehre ist, was uns vereint. Nämlich der Glaube an Christus. Das ist die Basis unserer Einheit. Oder so ausgedrückt, biblische Einheit findest du nicht beim kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern bei größtmöglicher Übereinstimmung mit dem Wort. Okay? Mit wem hast du die meiste Gemeinschaft? Mit wem hast du die engste Beziehung? Bei denen, wo der kleinste gemeinsame Nenner ist? Oh, die wohnen auch in Nürnberg. Da wohnen eine ganze Menge Leute in Nürnberg, wo ich keine Ahnung habe, wer die sind, wie sie heißen, was sie tun. Die Basis ist nicht finden wir irgendetwas, was wir vielleicht gemeinsam haben. Sondern die engste Gemeinschaft hast du mit denen, wo du am meisten gemeinsam hast. Wo die meiste Einheit da ist. Und deswegen ermutigt die Schrift dazu, dass wir in der Lehre wachsen, weil das bringt uns näher zusammen. Wenn Christus im Mittelpunkt ist, okay, stell dir das wie ein Rad vor. Okay? Christus ist der, wer ist der Drehpunkt da in der Mitte? Der, was? Was? Okay, was auch immer. Also der Dreh- und Mittelpunkt da, okay? Wo sind das Zentrum, okay? So, je näher wir zu ihm hinwachsen, desto näher kommen wir zueinander. Je weiter wir uns von der Mitte entfernen, desto weiter gehen wir auch auseinander. Okay? Deswegen sagt die Schrift, lasst uns hinwachsen zu Christus. Und dann ist das Miteinander, kommt eigentlich automatisch. Weil wir haben eine große Gemeinsamkeit. Wir lieben den gleichen Herrn. Und wir wollen Zeit mit ihm verbringen. Und Jesus hat auch häufiger die Jünger zusammen zu sich genommen. Ja. Warum waren diese 12 Jünger so eine Einheit? Konnten die sich alle mit Petrus so gut vertragen? Die haben sich die ganze Zeit gestritten. Warum sind sie trotzdem zusammengeblieben, wenn da irgend so jemand wie Petrus da ist, der immer denkt, er ist der Größte? Warum sind die zusammengeblieben? Weil sie bei Christus bleiben wollten. Wenn wir das haben, dann bringt uns das zusammen. Vielleicht hast du da Leute und sagst, mit dem einen oder anderen, also die Persönlichkeiten, wir können einfach nicht so ganz gut miteinander. Aber wenn ich Christus in ihnen sehe und sage, ich möchte bei Christus bleiben und Christus hat mich hier hingestellt und hier wachse ich hin zu ihm, dann wachsen wir auch hin zu ihm. Und wenn wir die anderen dann auch so sehen können, dann wirkt Christus an uns. Man könnte dann denken, wenn hier diese Warnung ist, vor diesen Leuten, die entgegen der Lehre Streit hervorrufen, dass man sich mit den ganzen Irrlehren beschäftigen sollte. Und das kann hilfreich sein, aber unser Text sagt, Vers 19, ich will aber, Ende des Verses, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Wir sollen uns weise sein zum Guten, wir sollen uns auf die gute Lehre konzentrieren, einfältig zum Bösen. Denn dann werden wir auch ein Zeugnis für die anderen sein. Hier ist Philipper 2 und das Wort lauter hat nichts mit Lautstärke zu tun, sondern ist das gleiche Wort, das wir eben hatten als einfältig. Okay, jetzt lese ich es nochmal. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Ihr sollt einfältig aufrichtig sein, unbescholten, also einfach Kinder Gottes, als Kinder Gottes zu leben, dann sagt er, dann werdet ihr leuchten. Und er sagt, dann bin ich nicht vergeblich gelaufen, dann habe ich nicht vergeblich gearbeitet. Dann hat Christus eine Veränderung bewirkt. Die Bibel zeigt hier mit diesem Ende das wunderbare Gleichgewicht, das die Schrift immer hat. Nämlich, dass wir Personen nicht mehr lieben als die Wahrheit, aber auch die Wahrheit nicht ohne Liebe zur Person. Okay? Es ist nicht Hauptsache die Wahrheit, ich liebe die Wahrheit und wenn du nicht damit übereinstimmst, dann sorge ich dafür, dass du das mitbekommst. Dann bist du das Ziel meiner Attacke. Sondern er grüßt sie alle persönlich und sagt, meine Geliebten, die in Christus sind, meine Geschwister, aber ich liebe sie nicht getrennt von der Wahrheit, weil die Wahrheit ist das Beste für sie. Ja? Aber es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Lehre und die Person. Und ein dritter Punkt, verweise auf den Herrn. Ich überspringe jetzt die Verse 20 bis 24, wo nochmal die Grüße zurückkommen. Ich lese Vers 20 mit, weil dort heißt es, der Gott des Friedens aber wird im Kurzen den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Dann kommen die Grüße zwischendurch, Vers 25. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Christus Jesus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sehen hier schon, er endet dann seinen Brief, wie könnte es anders sein, mit einem Verweis auf den Herrn und auf Gottes Wirken. Denn auch wenn Paulus mit seinen Mitarbeitern den Brief gesandt hat, so ist es doch der Herr, der wirkt, der Veränderung bewirkt. Und so ermutigt Paulus uns, Vers 20, was wir gelesen hatten, dass er den Widersacher besiegen wird, wie es schon seit 1. Mose 3,15 angekündigt ist, dass der Nachkomme der Frau den Nachkommen der Schlange besiegen wird. Und dann werden auch diejenigen, die ihm vertrauen, als bewährt erscheinen. Und in der Zwischenzeit vertrauen wir dem allein weisen Gott, dass er uns stärken und bewahren wird. Das heißt, egal was auf uns noch zukommt, Gott gibt uns seinen Frieden, den uns niemand nehmen kann. Deswegen sagt er es, der Gott des Friedens, er gebe euch dieses. Und vielleicht kommen schwierige Umstände. Vielleicht hast du schon sehr schwierige Umstände in deinem Leben. Aber er sagte, er wird uns stärken, er wird uns befähigen, er wird uns seinen Frieden geben. Nicht einen Frieden, wo es heißt, um mich herum gibt es keinen Streit. Aber einen Frieden im Herzen, einen Frieden der Versöhnung mit Gott. Und er tut das durch das Evangelium von Jesus Christus. Und er sagt das hier, das Ende Vers 25, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam bekannt gemacht worden ist. Also es war vorher verschwiegen, ist jetzt offenbar worden. Was ist dieses Geheimnis, was so lange verschwiegen war? Nun, hier wird es nicht direkt aufgelöst, aber in Kolosser 1 schon, dort heißt es nämlich, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und hier ist es. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vorher war es noch nicht klar, dass es für alle Nationen sein wird. Dass Gott mit den Juden eine Verheißung gegeben hat, das war im Alten Testament offenbart. Aber er sagte, hier sind zwei Sachen neu. Dieses ist nicht nur für eine bestimmte Abstammung, nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Und es ist nicht nur für euch oder unter euch, sondern es ist Christus in euch. Gott wird nicht nur bei euch sein, nicht nur zu irgendwelchen Taten befähigen, sondern er wird in euch wohnen, wird euch versiegeln mit dem Heiligen Geist. Deswegen kommt sein ganzes Vertrauen. Weil Gott in uns ist und uns bewahrt. Das heißt, Christus ist unsere Hoffnung. Er ist die Hoffnung für unsere Bewahrung, für uns selber, dass egal welche Schwierigkeiten kommen, egal welche Herausforderungen, egal wie wir behandelt werden, egal was in dieser Welt passiert, egal wie die Wirtschaft weitergeht, egal wie deine Gesundheit weitergeht, er wird nichts auf uns zulassen, wozu er uns nicht stärkt, dass wir es mit seiner Gnade ertragen können. Nichts und niemand wird uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts. Okay. Er ist unsere Hoffnung, dass er uns trägt, dass er uns nicht fallen lässt. Er ist aber auch die Hoffnung für die Bewährung der Geschwister, dass Gott auch an ihnen wird. Ja, vielleicht denkst du an Personen und sagst, die kommen nicht mehr in die Gemeinde. Die gehen nicht mehr treu mit dem Herrn. Die machen es vielleicht nur so aus Pflichtbewusstsein oder gar nicht mehr. Okay. Wenn sie ein Kind Gottes sind, Wir vertrauen auf den Herrn. Er ist dann in ihnen und er wird sie zurückziehen. Er hat seine Wege für die Bewährung der Geschwister, dass sie weiterkommen, dass sie auch mit ihren Umständen zurechtkommen, dass sie hindurchgetragen werden von dem Herrn, dass er ihnen helfen wird, wo sie vielleicht auch leiden. Und für die Rettung der Verlorenen. Er ist unsere Hoffnung. Also, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Schauen wir so auf den Herrn. Schauen wir auf ihn und entnehmen daher unsere Hoffnung. Und siehst du Christus in deinen Geschwistern? Hast du dir angewöhnt, diese Perspektive zu haben? Die sind nicht einfach nur diese äußere Form. Die sind nicht einfach nur, was wir sehen können. Sondern Gott sieht das Herz und er möchte, dass wir, auch wenn wir nicht das wirkliche Herz sehen können, aber dass wir Christus in ihren Herzen sehen können. Siehst du Christus in anderen und sehen sie Christus in dir? Hören sie Christus an dir? Sehen sie, wie der Gemeinde in Antiochia, dort wurden die Nachfolger zuerst Christen genannt. Warum? Weil die Außenstehenden gesagt haben, hey, diese Leute dort, ich weiß nicht, was in die gefahren ist, aber die reden von Christus, die leben wie Christus, die lieben Christus, das sind Christen. Weil Christus ist ihr Ein und Alles. Und immer wenn ich mit ihnen rede, wenn ich mit ihnen zusammen bin, die Liebe Christi fließt durch sie. Kann man das über uns sagen? Lass uns beten, weil ich glaube, dass Gott dann wirklich Veränderung bewirkt, wenn wir uns von Christus so umgestalten lassen. Und dann gibt es Hoffnung für dich und deine Herausforderung, für uns als Gemeinde und unsere Geschwister und für die Menschen um uns herum, die sehen werden, da ist etwas anderes. Da ist nicht nur diese Person, da ist Christus in ihm. Lass uns beten. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass für dich ist es nicht einfach nur irgendeine Lehre, die du vermittelt haben möchtest. Wir sind nicht eine Religion, die sagt, hier ist, was du tun musst und wenn du das gut genug machst, verdienst du dir einen Platz in der Herrlichkeit. Nein, wir sind aus Glauben an Christus errettet, an den Gottmenschen, der für uns gekommen ist, der uns erkauft hat und der uns neues Leben schenkt. Und Herr, ich bete, erneuere du mich noch mehr, dass Christus in mir Gestalt annimmt, dass wie ich rede, was ich sage, wie ich mich verhalte, dass Christus sichtbar wird. Nicht nur, wenn wir im Gottesdienst uns versammeln, nicht nur in Bibelstunden, nicht nur, wenn wir die stille Zeit machen, sondern wenn wir unter Stress sind, wenn wir genervt sind, wenn wir nicht mehr ein- und auswissen, dass wir so auf dich blicken, dass du durch uns wirken kannst. Herr, ich bete, erneuere uns. Und Herr, wenn jemand hier ist und dich noch gar nicht kennt, Herr, ich bete, dass sie auch sehen, dass in dir ist die Hoffnung. Du bist an ihnen persönlich interessiert. Du willst es neu machen. Du willst alles, was in der Vergangenheit geschehen ist, vergeben. Und du willst eine neue Beziehung herstellen. Herr, wirke du, so bitte ich in Jesu Namen. Amen. Wir wollen gleich noch Abendmahl.